Lars, was machen wir heute eigentlich?
Podcasten.
Ah. Meine Damen und Herren. Ja, schön. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und es geschehen Zeichen und Wunder. Und dieses Jahr ist es bereits das dritte Wunder, was heute passiert. Nämlich, nachdem wir als Gast schon Günther Steens hatten und danach dann Max von Love is Noise gekommen ist, darf ich heute ganz stolz Lars begrüßen. Als dritten Gast 2025, Lars, werden hoffentlich die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, gendern wir eigentlich hier? Wir gendern, oder?
Wir gendern sowas
von. Ja, alles klar. Den hoffentlich viele noch in Erinnerung haben durch die sensationelle Folge 143, glaube ich, war das. Die haben wir zum Nationalfeiertag am 3. Oktober zu Heinz-Rudolf Kunze gemacht.
Das war so schön.
Das war so schön, dass wir haben gesagt, ach Lars, komm da nochmal vorbei. Und er sitzt tatsächlich hier vor mir in Köln und
In Deutz
sogar. Und ja, jetzt aber die Frage, was hast du mitgebracht heute?
Ja, wir werden heute über drei Dinge reden. Wir reden heute zunächst einmal über eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte. Zweitens über eine Tenorstimme, die 4 Oktaven umfasst. Und zu guter Letzt eines der größten Comebacks der Musikgeschichte. In einer Nussschale ausgedrückt, wir reden über Meatloaf.
Aha. Spannend, sehr spannend. Ich habe ja eine ganz eigene Einstellung zu Meatloaf.
Das interessiert mich, dann leg mal los.
Soll ich jetzt schon anfangen?
Ja, ich bitte darum.
Erstmal eins der berühmtesten Comebacks der Musikgeschichte, sagtest du. Bei mir klingelt bei dem Begriff immer der Kopf und dann denke ich natürlich an Tina Turner mit ihrem Private Dancer Album, was ja mega erfolgreich in den 80ern waren. Wenn du von Meatloaf sprichst, dann gehe ich mal davon aus, du sprichst von Bat Out of Hell Part 2 1993.
Vollkommen richtig.
Und das war so mega erfolgreich, ja?
Das war so mega erfolgreich und es kam zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich kaum noch jemand in der Branche an Meatloaf geglaubt hat. Kam er mit Gewalt zurück.
Gewalt zurück. Und 4 Oktaven, ja, das kann ich mir vorstellen, dass er eine sehr umfangreiche Stimme hatte. Da hat er ja auch sehr viel mitgearbeitet und gemacht. Das ist ja auch deutlich hörbar. Aber ansonsten die Frage Meatloaf, wie ich zu Meatloaf stehe, die Frage wollen wir tatsächlich jetzt direkt zu Anfang beantworten.
Genau, damit die einfach aus der Stadt ist und wir uns dem angenehmen Teil dieses Podcasts
widmen können. Ich habe eine ganz private, nur Freunden bekannte Hassliste von Musikern, die ich über Jahrzehnte lang leidenschaftlich angefangen habe zu hassen. Ich habe auch schon mal eine Sendung drüber gemacht und da stehen so Leute wie Bryan Adams zum Beispiel ganz weit vorne und Kiss und so und Meatloaf ist, glaube ich, auch unter den Top 5.
Oha. Ja, also ja. Ich möchte in keiner Weise dich heute bekehren, aber darf ich vielleicht noch diese kleine Nachfrage stellen?
Ja, klar.
Wie hat das denn auf diese Liste geschafft, der Meatloaf?
Ja, weil er etwas macht, was für mich ein absolutes No-Go ist in der Rockmusik. Du guckst so ernst. Und zwar,
ich lächle immer. Okay.
Er verbindet etwas, was man tunlichst unterlassen sollte, für mich, für meinen ganz privaten Geschmack. Pathos und Rockmusik. Ich finde, Pathos passt, bei U2 gibt es vielleicht eine Ausnahme, nein, aber Pathos und Rockmusik ist für mich ein ganz schwieriges Terrain.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, Raoul, dass das Rock'n'Roll ja etwas ist, was von der Straße gekommen ist, was in einer Garage stattgefunden hat, ne, was Musik ist, die mit Hand gemacht wird. Und das alles, ja, dass dem alles theatralische, jedweder Pomp und Pathos total abgeht. Das kann ich total verstehen, dass es manchen Menschen wirklich auf den Senkel geht, wenn Musik auf diese Art und Weise vorgetragen wird, wie Meatloaf das gemacht hat. Und da bin ich natürlich eigentlich, muss ich sagen, fast ein bisschen froh, ob der Auswahl an Stücken, an Spielern, die ich heute ausgewählt habe für diese Folge, dass da sehr, sehr wenig von dem zu finden ist, was so typischerweise Meatloaf zugeschrieben wird. Also die typischen Gassenhauer werden wir heute bis auf wenige Ausnahmen gar nicht hören, sondern ich werde versuchen, dir eine andere Seite von Meatloaf zu zeigen oder Man könnte auch sagen oder diese Folge überschreiben mit Another Slice of Meatloaf. Aufs Wortspiel achten.
Sehr schön. Ja, damit hast du das eigentlich auf den Punkt gebracht, wo mein Problem liegt. Deswegen kannst du dir auch vorstellen, wie meine Einstellung ist zu Musicals.
Ja.
Das ging bei mir nie. Never ever. Noch nie. Ich kenne ein paar Musicals, die mir dann auch gut gefallen, aber die weniger, die mehr Rock sind als Musical, die dann irgendwie umfunktioniert worden sind aus Moulin Rouge zum Beispiel, besteht ja nur aus bekannten Pop- und Rocktiteln. Mhm. Aber ansonsten, das ist mein großes Problem, was ich mit Meatloaf habe. Insofern bin ich auf deinen Slice sehr gespannt, was du mir heute servierst.
Finde ich interessant. Bin ich ja echt froh, dass hier heute vermutlich wenig Pathos passieren wird. Zumindest nicht in der Form, den du so verabscheust. Großes Wort jetzt verabscheuen in dem Zusammenhang. Was ich aber an Meatloaf generell mag, ist, dass er sich in seine Songs immer reingeworfen hat. Dass er sie lebt. Dass er sie fast wie ein Schauspieler spielt. Ich nehme Meatloaf immer ab, was er da gerade singt. Weil er für mich immer der tragische Held einer Oper oder so bleiben wird, der diese Arie, diesen Song, dieses kleine Musical in sich spielt, lebt, auslebt. Und das geht auch frei von Pathos. Gucken wir mal, wie weit ich dich da heute bringen kann, dich für den einen oder anderen Song zu begeistern.
Ich bin gespannt, ja.
Ja, wollen wir noch ganz kurz den Steckbrief abhandeln, was Meatloaf betrifft. Geboren 27. September 1947 in Texas. Als Marvin Lee Day. Diesen Namen sollte er in späteren Jahren ändern. Er hatte nämlich eigentlich keinerlei Probleme mit dem Spitznamen Meatloaf. Und je nach Erzählung stammt er immer woanders her. So was einigermaßen verbrieft ist, dass sein Vater ihn wohl schon als Säugling Meat genannt hat und dass ein Football-Coach ihn später Meatloaf, ja, muss sagen, mit Meatloaf beschimpft hat. Meatloaf übrigens nicht Fleischklops, sondern Hackbraten, wäre die richtige Übersetzung an der Stelle. Aber mit seinem Geburtsnamen Marvin Lee Aday hatte er mehr Probleme, hat sich irgendwann Michael genannt, Michael Lee Aday. Und zwar aus dem Grunde, weil es wohl in Meatloafs Kindheit einen ganz fiesen Levis-Werbespot gab, nach dem Motto, der dicke Marvin passt nicht in Levis-Jeans. Und damit wurde er natürlich in der Schule aufgezogen. Also hat er sich des Marvins irgendwann entledigt und hat sich dann in späteren Jahren, ich glaube in den 80ern, dann Michael Lee Aday getauft. Das so mal zum Namen. Wir wissen das ja alle, Meatloaf ist fast seine ganze Karriere über immer fettleibig gewesen. Und so war das auch schon in Kindheit und Jugend. Das hieß aber nicht, dass er unsportlich war. Wie gesagt, ich habe gerade Football schon angesprochen. Und der Musik hat er sich auch sehr früh zugewandt. Er hat dann, als er aus dem elterlichen Texas dann weggezogen ist nach L.A., glaube ich, müsste ich jetzt lügen. Da hat er mehrere Bands gehabt, immer so ein bisschen rumgetourt. Das war aber noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann war er Parkplatzwächter bei einer Venue, wo Hair aufgeführt wurde, damals ganz frisch. Und wie das so
ein
wie
Musical,
das so passiert,
ne? Ein Musical, genau. Sehr bekanntes Hippie-Musical.
Ein sehr bekanntes, ja. Hippie-Musical, mhm. Genau.
Anti-Vietnam-Krieg und sowas, ne?
Richtig, das sind so die Themen, die da auch verhandelt werden. Und dann so eine typisch amerikanische Geschichte, ne? Er, Parkplatzwächter, ne? Kannte den anderen Parkplatzwächter, der ihn damit reingebracht hat. Und der kannte wiederum den Hauptdarsteller damals in dem Musical. Und der sagte dann, hier, der Meatloaf, der kann singen, ja? Ja, dann sagte der Hauptdarsteller, ja, dann bring ich dich hier mal zum Vorsingen. Wir brauchen ja ständig Leute, ne? Und Meatloaf sagt, ach, guck mal, die Schlange, die ist doch da so lang. Die ist doch ewig lang, da komme ich doch nie dran. Und dann sagte der Hauptdarsteller, ja, dann ja, nehme ich dich halt mit vor, ne? Leute kennen mich ja. Ja, und rumsdiebums hatte er eine Rolle in Hair. Die hatte dann auch mehrmals auf verschiedenen Stationen des Musicals verkörpert. Und er war ja später auch noch in der Rocky Horror Picture Show. Und zwischendurch hat er dann auch für ein anderes Musical vorgesprochen, More Than You Deserve. Und dort traf er auf den Komponisten Jim Steinman. Und bis auf den heutigen Tag sagen die Leute ja immer, Mensch, mein Gott, Meatloaf war da immer am besten, wo er mit Jim Steinman zusammengearbeitet hat. Das würde ich sogar unterschreiben, bis auf wenige Ausnahmen. Ich würde aber nie sagen, dass die beiden sich gegenseitig nötig gehabt haben. Ich würde sagen, Jim Steinman kam nach Meatloaf oder in den Zeiten, wo er nicht mit Meatloaf zusammengearbeitet hat, kam er auch sehr gut allein zurecht, ne? Zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Bonnie Tyler oder so, ne? Vollkommen klar. Ich glaube, Meatloaf hat Steinman eher gebraucht. Und deswegen war das auch immer so eine ganz schwierige Geschichte für Meatloaf, wenn Jim Steinman gerade aus Zeitgründen nicht da war oder wenn die sich mal wieder über Anwälte bekriegt haben. Das war ja auch eine sehr wechselwarme Freundschaft zwischen den beiden. Das war ja nicht immer eitel Sonnenschein. Das kann man wirklich nicht bezeichnen. Aber war dieses Aufeinandertreffen von Meatloaf und Jim Steinman wird sehr, sehr gerne von der Musikkritik als einer der großen Momente der Rockmusik auch gefeiert, weil da haben sich wirklich zwei gefunden. Man könnte sagen, Frankenstein hat endlich sein Monster gefunden, wenn man die beiden so anschaut.
Das heißt, und das war ja auch eine ziemlich, Jim Steinman ist Dr. Frankenstein.
Jim Steinman ist in dem Fall Dr. Frankenstein.
Ja, genau.
Und das war ja auch ein sehr langer Weg. Die haben sich ja wie bei diesem Casting für More Than You Deserve kennengelernt. Meatloaf hat auch in diesem Musical gespielt. Das war aber bald vorbei. Und dann ging es sehr schnell auch darum, ob die beiden da was zusammen machen. Ne?
Welche Rolle hat Steinman in dem Musical?
Steinman, glaube ich, war nur für die Musik verantwortlich. Er hat die Songs geschrieben. Genau, so war das, richtig. Und dann hatte Steinman ja noch ein anderes Musical in der Hinterhand. Ein Musical, was er zu diesem Zeitpunkt Neverland getauft hatte. Das war quasi ein Musical, was die Peter Pan-Geschichte ins Rockermilieu verlagerte und hat dafür Songs geschrieben. Und ich glaube, die kamen über eine Werkstattproduktion, kam das nie hinaus. Was aber dann Steinman und Meatloaf sich gedacht haben, als sie so das Material sich angeschaut haben, Mensch, so 2, 3, 4 Songs davon, daraus kann man eigentlich ein super Rockalbum machen. Und das ist dann das, aus dem später Bad Out of Hell Teil 1 wurde. Damals einfach Bad Out of Hell. Und ja, ich würde sagen, da machen wir mal einen Anspieltipp draus. Ne? Ich glaube, ich muss niemandem hier den Titelsong irgendwie schmackhaft machen. Ich glaube, den hat jeder im Ohr. Man muss auch nicht You Took the Words Right Off My Mouth oder sowas anspielen. Ich würde sagen, wir nehmen das, was man jetzt vielleicht weniger kennt, was aber lustigerweise auch die Opening-Nummer vom Musical Bad Out of Hell ist, was es ja seit 2017 gibt. Und das ist All Revved Up, No Place to Go. Hammer, oder? Ich finde das.
Ja, ihr könnt es ja leider nicht sehen, aber wie auch schon bei Heinz Rudolf Kunz und Lars geht
Table ab. Dancer ist
Wahnsinn.
Back.
Ah, fantastisch. Ja,
aber eine total tolle Nummer, um ein Musical zu beginnen. Ne? Damit fängt tatsächlich das Musical
sehr
an.
Sehr musical-lastig. Auch das Ende ist schön, hat nochmal einen guten Kick. Und das, was mir früher schon unbewusst klar war, aber hier auch nochmal durch das Piano deutlich ist, dass
es ist ein bestimmendes Instrument bei Steinman.
Ja,
in vielen Songs.
Ja, genau. Ja. Und es hat einen ganz klaren Rock'n'Roll-Touch.
Mhm. Ne? Absolut.
Ne? Das ist,
ich würde sagen, dass das ganze Album den Rock'n'Roll der 50er und 60er ein bisschen atmet.
Ja, genau. Und es ist natürlich der gute alte Meatloaf mit seinem Pathos, ne? Was er, oder hörst du das gar nicht mehr
das
raus?
Das höre ich jetzt in diesem Song nicht gar nicht so durch, nein, würde ich sagen.
Okay.
Da hat es schlimmere, okay. Also gerade wenn es ins Balladeske geht.
Ja, okay. Ja,
da glaube ich, das ist viel, viel schlimmer.
Aber ein starker Einstieg. Das ist aber die Eröffnung des Musicals, sagtest du, aber nicht die Eröffnung des Albums?
Nee, das ist mittendrin irgendwo.
Mittendrin, okay. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückspringen. Du hast eben...
Stimmt, bei der Rocky Horror Show haben sie deine Ohren irgendwie gerade ein bisschen gespitzt. Ne? Da hast du ja. Da spielt dir doch eine Frage im Gebeiß.
Das kannst du unter den Kopfhörern sogar erkennen.
Es ist fantastisch. Durchdringend. Ja. Spock-Ohren, absolut. Ja.
Und zwar, ich habe mir die Rocky Horror Picture Show vor kurzem noch mal angeguckt. Mhm. Die hat
auf der Bühne?
Oder den digitalisierten Film. Okay, ja, also 75 oder so. Ja, ganz toller Film. Mhm. Der hat mir früher nicht so zugesagt, wegen dieses Musical und Dramahafte, aber wenn man das so ein bisschen...
Es ist untypisch für Musical.
Ja, genau. Und das so ein bisschen an die Seite tut, er ist sehr skurril, er ist sehr witzig, er ist sehr humorvoll, er hat tolle Hauptdarsteller. Sarah Sarandon, ne, spielte die Susan Sarandon, die eine ganz tolle Hollywood-Spielerin, spielt da eine ihrer ersten großen Rollen. Und ja, Meatloaf als Eddie, einen phänomenalen, tollen Auftritt als Rocker mit Motorrad. Der Auftritt dauert leider nicht allzu lang, weil er leider dann vom Ableben Gebrauch macht.
Richtig, aber seine Leiche hat dann später nochmal einen Gastauftritt in der späteren Szene.
Den Film fand ich klasse und ihn als Eddie auch. Kann ich alle, die sich überlegen, den Film mal anzutun, groß empfehlen. Guckt euch am besten im Kino, da gibt's ja auch immer so Performance dann vom Publikum dazu, aber es ist ein ganz toller Film.
Ich habe das Gefühl, dass nachfolgende Produktionen von der Rocky Horror Show immer die Performance von Meatloaf als Eddie, sag mal, dass die immer so ein bisschen da herumgetanzt haben, sie wirklich ehren, weil ich habe in keiner anderen Produktion gesehen, dass man versucht hat, die Performance von Meatloaf zu kopieren. Man hat sie einfach so als in ihrer Einzigartigkeit einfach so gelassen, sondern hat, denn ich habe auch schon Produktionen gesehen von der Rocky Horror Show, wo der Eddie eher so ein Elvis-Typ war, ne? Was du jetzt ja gar nicht mit Meatloaf verbinden würdest. Oder eben auch noch ganz andere Ansätze, aber man hat nie quasi versucht, diesen übergewichtigen Delivery Boy nochmal zu kopieren. Das ist ganz, ganz selten passiert. Und das finde ich toll, weil ich die Performance von Meatloaf in der Rocky Horror Picture Show einfach so stehen lassen würde.
Und man muss noch mal festhalten, damals war er keine große Nummer, ne?
Nein.
Er war einer von vielen, kannte keiner.
Durch Hair bekannt geworden, durch eine ikonische Rolle dort und war ein absoluter Publikumsliebling. Anders wäre, glaube ich, an die Rolle gar nicht gekommen. Ich glaube, zwischendurch hatte er nur bisher ein Album aufgenommen, zusammen mit Stoney, einer seiner Mitstreiterinnen aus Hair.
Habe ich auch gelesen, ja. Wie ist das Album?
Das ist eine Motown-Produktion und ist natürlich ganz anders zu dem, was wir hier heute behandeln. Ja. Aber ich werde mir die irgendwann nochmal zulegen. Auf Vinyl gehört das tatsächlich zu den Alben, was ich noch nicht habe. Also wer es da draußen mir zum schmalen Kurs verticken möchte, in gutem Zustand, alles ab Nearmint aufwärts, ich bin dabei.
Ja, schreibt uns, wir stellen die Verbindung dann her.
Sehr gut. Ja, aber ich glaube, diesem Song hier, diesem Anspieltipp, warst du nicht so abgeneigt, oder? Es war ganz okay.
Nein, hat mir gut gefallen.
Sehr gut. Man muss vielleicht noch sagen, dass das ein sehr, sehr langer Weg war, den Meatloaf und Jim Steinman dort bestritten auf dem Weg zu dieser Veröffentlichung. Also man kann wirklich gar nicht aufzählen, bei wie viel Plattenfirmen die erfolglos vorgesungen haben. Da war ja nichts mit Demoband, die sind ja hingefahren. Ne? Aber die Leute fanden die beiden schon ein bisschen skurril. Ne? Also Jim Steinman teilweise in so einem Umhang wie Graf Dracula am Piano und eben diese wuchtige Erscheinung von Meatloaf. Da hatten viele Plattenfirmen zu wenig Fantasie, um zu glauben, dass da wirklich was draus werden könnte, haben sich aber hoffentlich hinterher kräftig in den Arsch gebissen, dass sie die beiden vom Haken gelassen haben und wieder zurück ins Wasser geschmissen, um in diesem Bild zu bleiben. Ja, man muss sagen, mittlerweile ist Bad Out of Hell eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte. Und ich glaube, ich hab heute Morgen nochmal nachgeguckt, um den Globus herum 65 Mal Platin. Ich müsste nochmal kurz nachgucken. Das ist der Hammer. Genau, 65 mal Platin, 3-mal Diamant. Das heißt, wir sind da so bei 22 Millionen Verkäufen.
Ja, Wahnsinn. Das Album hat ganz offensichtlich einen Nerv getroffen damals. Ne? 77 ist das rausgekommen. Ne?
Richtig, und, mein Geburtsjahr. Also ich konnte es nicht kennen, deswegen bin ich die Generation, die eben mit Bad Out of Hell 2 aufgewachsen sind, beziehungsweise mich erwischte das direkt in meiner Pubertät. Mhm. Das war natürlich nochmal für mich eine ganz andere Erfahrung, weshalb ich Meatloaf auch vermutlich so liebe. Ich kann natürlich genauso, wie wir das in der letzten Folge mit Kunze gehabt haben, ich kann nicht hier wie ein Musikkritiker sprechen, ich kann nur wie ein Fan sprechen und von ihm erzählen. Das ist das Einzige, was ich kann in Bezug auf Meatloaf. Aber gerade wenn du auch, wie ich es fast mein ganzes Leben war, übergewichtig, ich halte ja erst seit einigen Jahren mein Gewicht im Zaum, wenn man in der Jugend übergewichtig war und man hat da so jemanden vor sich, der auch sehr, sehr dick ist, aber eine echte Erscheinung, eine tolle Stimme und auch einen entsprechenden Schlag bei den Mädels hatte, ja, und da immer auch zeigen konnte, dass das schlank zu sein nicht alles ist in dieser Welt, sondern dass man auch auf andere Art und Weise was erreichen kann oder Leute von sich überzeugen kann. Ein absolutes Role Model für mich, auch wenn ich kein Musiker geworden bin. Du merkst, meine Stimme erstirbt, weil das für mich fast ein emotionales Thema ist.
Ich werde gerade so ein bisschen kratzig. Ich werde ganz stumm und ruhig auch.
Das tut mir leid. Rede, talk to me, boy.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich wollte noch mal kurz zurück auf die großen Ablehnungen, die sie sich da alle vor den Plattenfirmen geholt haben. Die haben sich kennengelernt,
Anfang Jim der 70er.
72, ne, ungefähr. Ja, und das Album ist 77 rausgekommen.
Richtig.
Das kann man
sehen, wie viel
Klinken die da geputzt haben. 5 Jahre ungefähr einen Leidensweg gehabt.
Da waren natürlich auch noch andere Leute an diesem Album beteiligt. Zum Beispiel waren 2 Musiker aus Bruce Springsteens E Street Band an den Aufnahmen beteiligt. Todd Rundgren hat das Ganze abgemischt innerhalb einer Nacht, ne, und hat eben Steinmans Musik, diesen epochalen kleinen Musicals, die Songs ja eigentlich in sich sind, noch den letzten Schliff gegeben. Ja. Und ich glaube, das hat den letzten Ausschlag gegeben, ne? dass quasi die sich so ein bisschen an Rundgren auch rangewanzt haben und wiederum auch mit ihm punkten konnten. Ne? Dass eben auch dann eine Plattenfirma wusste, ey, wenn der Rundgren da beteiligt ist, dann kann das ja nicht die hinterletzte Scheiße sein.
Spannend, ja. Todd Rundgren, ich weiß nicht, ob vielen der Name ein Begriff ist, also ich hoffe unseren Hörern schon. Er hat ja vermeintlich das angeblich beste Ecstasy-Album in den 10 Jahre später, 86, produziert. Er ist als Produzent weltberühmt, hat viele berühmte Leute produziert und hat damals die Größe gehabt zu sagen, so eine kleine unbekannte Nummer wie Meatloaf und Jim Steinman, sich deren anzunehmen, deren Album zu produzieren. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne?
Er muss sich das Material angehört haben und muss sich gesagt haben, da kann man was draus machen.
Ist ja doch ein bisschen anders als das, was Meatloaf macht, muss
man klar sagen. War für mich eigentlich bloß die Bestätigung dafür, dass man eben auch, wenn man hinter Mischpult sitzt, dass man da eigentlich ziemlich breit aufgestellt sein kann. Dass du nicht auf ein Genre festgelegt bist. Das ist eigentlich das, was für mich da die Quintessenz war, als ich sein Zeug gehört habe. Wir müssen, glaube ich, mal weiterspringen. Man könnte eine ganze Folge über Bad Out of Hell machen, was davor war, was danach kam, was auf der Tour passierte. Nur so viel. Meatloaf hat sich auf der Tour dermaßen verausgabt, sodass er das nächste Album, was der Nachfolger zu Bad Out of Hell sein sollte und von Jim Steinman quasi schon während der Tour fertiggestellt wurde, also vom Songwriting her, nicht singen konnte. Er konnte es nicht einsingen, die Stimme war weg. Man sagt sich heutzutage, und die Biografien sind da ziemlich eindeutig, das muss psychosomatisch gewesen sein. An irgendeiner Stelle ging es nicht mehr. Es war also einerseits die totale Überbeanspruchung der Stimme, andererseits konnte er bei der nächsten Aufnahme, und die haben es ja weiß Gott versucht, den Nachfolger sollte Renegade Angel heißen, einzusingen. Und dann hat's am Ende Jim Steinman selber gemacht. Jim Steinman hat den Nachfolger von Bad Out of Hell, nämlich Bad for Good, selber eingesungen. Das ist schon Special Interest, glaube ich. Er ist nicht der größte Sänger vor den Herren, seine Stimme ist ziemlich dünn. Trotzdem sind tolle Stücke auf diesem Album. Also wer schon mal alle Meatloaf-Alben so durchgehört hat, der, glaube ich, hätte auch an diesem Jim Steinman-Album Spaß. Bad for Good mal reinhören. Wir kommen auch noch mal darauf zurück, weil Jim Steinman wird sich aus seinem eigenen Oeuvre über die Jahrzehnte immer wieder bedienen, um diese Songs anderen Künstlern zu geben. Und Meatloafs Stimme erholte sich irgendwann auch mal und dann brachte er eben sein, wenn man das Stoney und Meatloaf Album mitzählen möchte, sein drittes Album raus und das hieß Dead Ringer. Bestand auch wieder komplett aus Songs von Jim Steinman, aber quasi denjenigen, die, sagen wir mal, bei der Produktion von Bad for Good übrig geblieben sind.
Also eine Resterampe verwertet.
Es ist quasi eine Resterampe gewesen. Interessant ist, wenn man sich das Album nochmal so anhört, was ich jedem nur empfehlen kann, Dead Ringer, ist, sich Meatloafs Stimme auf diesem Album mal zu geben, weil er hat nie wieder so gesungen. Man merkte, dass er seiner Stimme vielleicht noch ein klein wenig mehr Zeit hätte geben sollen. Es kommt ein bisschen knödelig daher, das Album. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann mich dieses Eindrucks nicht erwehren, dass da die Stimme noch in der Rekonvaleszenz war. Ich habe nichtsdestotrotz, weil ich dieses Album sehr, sehr mag, weil da nicht zuletzt auch ein Duett mit Cher drauf ist auf Dead Ringer am Ende, habe ich einen Anspieler mitgebracht. Und dieser Anspieler trägt den tollen Titel I'll kill you if you don't come back. Ich liebe die Gitarren in dem Stück. So toll, ist richtig, hat richtig Druck.
Also ich finde den Titel äußerst brutal.
Ja.
Ich finde ihn sehr brutal. Ich finde fast schon geschmacklos brutal. I will kill you if you don't come back. Das ist eine Morddrohung. Und dann mit dieser Musik, also das würde ich zu einem Punk-Titel, könnte ich mir das vorstellen, aber nicht zu dieser Musik. Das ist schon...
Die Texte haben es in sich. Mm. Die Texte von Jim Steinman im Allgemeinen sind auch voller sexueller Anspielung. Es geht um Gewalt, es geht um Sex, es geht natürlich um Rock'n'Roll, es geht sehr viel um Motorräder.
Und da ist Fledermäuse.
Sehr viel Fleder und Leder im Spiel. Ledermäuse, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber ansonsten jetzt zur Musik.
Ja, zur Musik. Also das Knödelige habe ich jetzt nicht rausgehört, aber...
Ist in diesem Song auch nicht so
evident. Okay. Und ich kenne natürlich von dem Album dieses Dead Ringer for Love, das kannte ich vorher. Das ist, glaube ich, das Titelstück, ne? Die Single oder was auch immer, der bekannteste Song auf dem Album.
Genau, das Duett mit Cher, genau. Die damals auch uncredited war. Also es stand auf dem ganzen Album, steht nicht, dass da Cher mitsingt. Das fand ich ganz interessant, okay. Obwohl sie damals ja schon eine große Nummer war. Ja, übrigens, das Titelstück aus dem Musical More Than You Deserve ist tatsächlich auch auf diesem Album mit drauf. Meatloaf hatte das schon mal als Single eingesungen und hier für dieses Album nochmal neu ist auch mit drauf. Mir fällt gerade ein, Rhythm and Weep ist auch noch drauf. Das war mal ein Airplay-Hit für Barry Manilow. Mhm. Ein, zwei Jahre später.
Okay. Ja, ja. Der ja nur eine ganz andere Stimme hat, ne? Das muss man gesanglich dann auch erstmal umdenken, sage ich mal. Aber ansonsten, das Album alles in allem gefällt dir gut.
Mir gefällt es gut. Das war auch noch, sagen wir mal, chartsmäßig mehr als ein Achtungserfolg. Da sollten sich noch andere Gräben auftun, wie zum Beispiel beim nächsten Album, was wir jetzt besprechen. Wir überspringen auch eins. Wir überspringen Midnight at the Lost and Found. Das lassen wir mal links liegen. Keine Steinman-Titel drauf. Wie gesagt, man hatte sich, was Meatloaf und Steinman betrifft, man hatte sich so ein bisschen voneinander entfernt. Wir wissen ja, Steinman war in den 80ern noch anderweitig beschäftigt. Zum Beispiel mit Bonnie Tyler. Was Meatloaf auch sehr, sehr verärgerte. Meatloaf war nicht nur verärgert, dass Steinman Bad for Good selber eingesungen hat. Er war auch immer ein bisschen sauer, dass Steinman Songs an Bonnie Tyler gegeben hat. Zu guter Letzt, glaube ich, war er auch ein bisschen wütend, dass Steinman's All Coming Back to Me Now an Celine Dion gegeben hat. Das sind tatsächlich so Songs, die Meatloaf eigentlich immer für sich beanspruchte. Ich kann selbst als Meatloaf-Fan aber eigentlich nur sagen, dass sie genau dort gelandet sind, wo sie hingehören. Weil wenn man sich Meatloafs Version von It's All Coming Back to Me Now mal anhört, dann glaube ich, gefällt mir die Celine Dion-Version besser, auch wenn ich kein großer Celine Dion-Fan bin. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, sondern ich wollte mit dir über Bad Attitude reden. Mhm. Das Album von 1984, wenn ich richtig...
Ich habe noch mal kurz einen Einschub. Das heißt, das kreative Arbeitsverhältnis zwischen Steinman und Herr Day war durchaus nicht einfach. Ja, die haben sich, sie liebten und sie hassten sich.
Richtig.
Ja, und sie kamen immer mal wieder zusammen.
Ums Geld, weil Meatloaf geriet hier so ganz langsam in echte Geldprobleme. Nämlich während Steinman ohne Probleme seine Shares als Komponist bekam, konnte Meat Loaf sehr, sehr lange auf sein Geld warten. Er war eigentlich Mitte der 80er, war er eigentlich schon vor dem Offenbarungseid. Da war nicht mehr viel, weil er tatsächlich immer noch auf seine Anteile aus Bat Out of Hell wartete, weil der Plattenfirma mit etwas Neues einfiel, was man ihm jetzt noch in Rechnung stellen könnte. Ne? Weil da sind natürlich auch, keine Ahnung, da ist auch Geld im Vorfeld geflossen, gab auch sehr viel Vorschüsse. Ne? Meat Loaf musste quasi all das erstmal abarbeiten, bis er an seine eigene Kohle kam. Aber Mitte der 80er ging es ihm finanziell nicht besonders gut. Und dieses Album sollte so ein bisschen ihn vor dem finanziellen Ruin bewahren, was es leider nur so semi bewerkstelligen konnte, Bad Attitude.
Das heißt, er macht eins der erfolgreichsten Alben der Rockgeschichte, Bat Out of Hell.
Und kann jahrelang auf seine Kohle warten. Geld, ja. Steinman ging es gut, aber Steinman war, glaube ich, nicht mal auf die Kohle angewiesen. Der kam ja aus viel besserem Hause als Herr A Day. Mhm. Und außerdem auch schon in neuen Projekten. Ne? Also was er mit Bonnie Tyler gemacht hat, das war ja ein weiterer Meilenstein der Popgeschichte der 80er. Nun denn, trotzdem, lass uns über 1984 reden. Nicht nur ein interessantes Jahr, sondern auch ein interessantes Album von Meat Loaf, Bad Attitude. Da ist zum Beispiel als Opening-Nummer ein Duett mit Roger Daltrey drauf. Ja, guck.
Ja.
Was ich aber jetzt nicht als Anspieler ist, es,
ja.
Ich finde, es ist eine nennenswerte Erwähnung einfach nur, wäre jetzt aber nicht mein Anspieler, weil schade an diesem Duett ist, du kannst die beiden Stimmen, die ich so wie sie singen in dem Song, nicht voneinander unterscheiden.
Nein.
Nee, ganz, ganz seltsam. Also da musste ich mich auch echt reinhören, bis ich irgendwann merkte, nee, das ist nicht Meat Loaf. Ich hatte das nämlich jahrelang gar nicht als Duett wahrgenommen. Ich dachte, das wäre einfach ein Song, den Meat Loaf singt. Also, dass da Daltrey ab und zu von links rein singt, habe ich nicht gemerkt. Da hat wohl Lassie irgendwie das Backcover nicht richtig gelesen. Das ist keine Ahnung. Deswegen habe ich was anderes mitgebracht. Auf Bad Attitude hat Meat Loaf tatsächlich zwei Steinman-Songs mitgenommen. Einmal Nowhere Fast. Das ist ein Song, der eigentlich für den Soundtrack von Streets of Fire komponiert wurde von Steinman und von einer zusammengeklöppelten Band für diesen Soundtrack eingesungen wurde. Ist aber eine coole Nummer. Und Meat Loaf, das ist eine absolut hochinteressante 80s-Pop-Rock-Nummer, in die man sich echt reinhören muss erstmal, weil die einen erstmal so ein bisschen mit ihrem sehr cleanen Sound so ein bisschen abprallen lässt. Aber was ich stattdessen mitgebracht habe als Einspieler, ist Surf's Up. Das ist von dem Bad for Good-Album. Meat Loaf hätte es eigentlich singen sollen auf diesem Album, was dann von Steinman eingesungen wurde. Und jetzt singt es Meat Loaf auf Bad Attitude. Und ich liebe es. Und es tut mir leid, lieber Raoul. Jetzt kommt Pathos. Jetzt kommt Pomp. Jetzt kommen die ganz großen Gefühle. Bringen wir es hinter uns.
Okay, ich darf eine kleine Quetschfrage stellen. Ja. Surf's Up hat nichts mit den Beach Boys zu tun, nehme ich mal an.
Nein. Okay. Ist mal wieder eine sexuelle Anspielung.
Oh.
Das ist schon für die Experten.
Für
Surf's Up
and
So Am I.
Achso.
Die ganz großen Gefühle. Ich weiß, wie du zu diesen pathetischen Balladen stehst, Raoul. Das hast du jetzt am Anfang klar gemacht. Allerdings muss ich sagen, der Song ist hervorragend performt. Ich nehme Meat Loaf diesen Herzschmerz ab. Ich nehme es ihm ab, wie er sich verzehrt nach dieser Dame und wie er diese ganz großen Bilder aufzieht, sie ja fast fühlbar macht. Und dann doch im Hintergrund das Klavier da als Brücke. Also ich finde es. Oh.
Ja, ich habe ja gesehen, wie du gerade wieder mitgegangen bist. Das, ja, ich glaube dir das ja.
Ich habe es ein bisschen übertrieben. Ja. Ich glaube, so wie ich gerade performt habe während dieses Anspielers im Stummen, hat Meatloaf das nie gemacht auf der Bühne. Aber man muss sagen, wenn Jim Steinman einen Song komponiert, dann hat er ihn immer vor dem geistigen Auge auf einer Bühne schon gehabt. Er hat immer schon an die Präsentation dieses Songs gedacht, an die Performance. Und er hat nicht einfach nur einen Rocksong geschrieben.
Ja,
da merkst du eben, dass er immer dieser, von vornherein dieser Theatermensch war. Der hat sein erstes Musical schon am College produziert, ja? Wo auch schon erste Motive aus späteren Songs stattfanden. Mhm. Das, also wirklich. Und ich wollte das mal als kleinen Balladesken. Das ist nur eine typische Meatloaf-Ballade, ja. Aber die hier kennt nicht jeder.
Ja, das stimmt.
Mir gefällt die Version von Jim Steinman auch sehr, sehr gut. Lustigerweise hat Jim Steinman sie tatsächlich nicht gesungen. Er hat nämlich ein bisschen geschummelt auf seinem einzigen Soloalbum. Er hat Rory Dodd hat er ans Mikrofon gelassen.
Den kennt man woher?
Er ist einer seiner Backvokalisten.
Ach so, okay. Mhm. Können wir in dem Zusammenhang, auch weil ich sehe hier gerade auch einen Blick auf die Cover, kurz über die Cover sprechen?
Ja, sehr gerne.
Wie stehst du, ich fange ganz vorsichtig an, wie stehst du zum Cover-Art von Meatloaf?
Nun muss man ja sagen, dass die Bad-Cover, also Bad 1, 2 und 3, die bilden natürlich so eine, ja, bilden für mich tatsächlich auch eine Trilogie, was die Cover angeht. Ich find sie toll, einfach mit dem Motorrad, mit dieser übergroßen Fledermaus und dieser apokalyptischen Welt, dieses Setting, in dem das stattfindet, diese Szene auf dem Cover. Es gefällt mir ganz,
ja,
ganz gut.
Also sprich dich an, weil viele Cover sind ja alle sehr dramatisch. Es ist ja teilweise auch was mit irgendwelchen Drachen oder Blondinen, die dann von jungen, hübschen Männern, die ein Schwert in der Hand haben, so erinnert mich so ein bisschen teilweise an die Nibelungen und sowas. Auch sehr zugespitzt, was man in dieser Form ja eher aus dem Heavy-Metal-Bereich kennt. Ne?
Ja.
Sehr pathetische Cover. Aber das passt für dich auch sehr gut auch zur Musik und spricht dich an.
Ja, vor allen Dingen, weil, glaube ich, es ist auch die Musik von Jim Steinman ist ja immer so ein bisschen over the top. Und dann ist es für mich auch vollkommen klar, dass das Cover Art, ne, dass diese Comic Art, dieses fast Cartoonenhafte, dass das auch so ein bisschen drüber ist. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Es passt.
Okay.
Und es ist quasi auch so ein bisschen, ist es auch eine Abbildung der Welt, die Jim Steinman oder in der Jim Steinman seine Songs aufführt. Wenn man sich das Musical Bad Out of Hell anguckt von 2017, dann findet das ja auch in der Postapokalypse statt. Da ist irgendwas passiert, irgendeine große Chemiekatastrophe oder was auch immer. Und da ist eben eine Gruppe von jungen Rockern, die nicht mehr altern, die alle 18 geblieben sind. Und das ist hochinteressant.
Hat der Jim Steinman dieses Musical noch konzipiert?
Er war auf jeden Fall noch daran beteiligt. Es war sein letzter großer Triumph eigentlich, dass er es doch noch geschafft hat, seine Idee von seinem allerersten Musical The Dream Engine und Neverland, das nochmal auf der riesengroßen Bühne zu sehen. Was für beide Musicals damals nicht geklappt hatte, das waren ja mehr so, das eine war eine College-Produktion, was es dann doch nie an den Broadway geschafft hat, und das andere blieb, wie gesagt, fast, sagen wir, auf dem Probenstand. Und dann das doch am Ende seines Lebens noch zu sehen, 2017, die Weltpremiere, 2018 hier auch schon in der Nähe in Oberhausen, dann auf Deutsch sogar. Und ich habe es mir zweimal angeguckt, weil ich so begeistert war. Leider hat es das über das erste Jahr nicht geschafft. Ein Jahr lief es in Oberhausen. Mal gucken, ob es nochmal eine weitere Produktion gibt. Aber in der Zwischenzeit war die London Cast auch schon mal hier für diverse Gastspiele. Mhm. Also das, und jetzt gerade wird wieder Vorbereitungen in UK getroffen, dass das wieder aufgeführt wird.
Und das greift zurück auf die drei Alben, ja? Die Musik?
Es ist die Musik aus den drei Alben. Man könnte sagen, dass dieses Musical, ja, die besten Songs von Meatloaf und noch so ein paar andere Songs aus Jim Steinmans Schaffen dort, ja, verwurstet wurden. Das ist ein blödes Wort, aber du weißt schon, was ich meine. Wie gefallen dir die Cover denn, wenn du mich jetzt schon darauf ansprichst?
Ja, durch die Art meiner Frage ist wahrscheinlich schon rübergekommen, dass ich etwas zurückhaltend bin.
Okay. Weil
das ist eine Welt, die mich überhaupt nicht anspricht. Ich sehe hier gerade das Cover von Better Out of Hell 2. Mhm.
Da müssen wir jetzt auch hin, genau zu dem Album.
Fledermaus auf dem Empire State Building mit einem fliegenden Motorrad. Ich muss lachen, Entschuldigung. Das fliegende Motorrad, sitzt ein Jüngling drauf, ein Blonder, der fliegt auf diese frontal auf diese Fledermaus, so die riesengroße.
Und er hat irgendetwas Leuchtendes in der Hand, was er auf die, vermutlich gleich auf diese Fledermaus werfen
kann. Ja, genau das.
Ich fand's großartig. Als Jugendlicher hat mich das Mörder angesprochen, weil es natürlich auch so ein bisschen in meine Comicwelt hineinpasste. Und du hast recht, man liest dieses Cover eigentlich eher als eines aus dem Heavy-Metal-Genre fast. Und natürlich ist man dann erstaunt, was für eine relativ moderate Musik dort dann auf dem Album ist.
Und mir fällt King Kong noch ein. Ne?
Genau.
Da ist dann eine junge Frau irgendwie auf diesem Empire State Building oder?
Ja, die Fledermaus hat offenbar noch einen geflügelten Engel gefangen.
Ja, irgend so etwas. Fällt mir ein, ja.
Genau, interessante Assoziation. Ja. Ja, es ist immer die ganz große Nummer, es ist der ganz große Pomp und es ist immer ein bisschen drüber aber es gibt mir nach wie vor ganz viel, diese Musik.
Das heißt,
sie tröstet mich, sie peitscht mich auf, sie befriedigt mich in irgendeiner Form.
Das heißt, deine erste Liebe fällt mit deinem 13., 14. Lebensjahr für diese Musik zusammen?
Da war ich schon, also ich bekam das Album Bad Out of Hell Tour von meinem guten Freund Frank, liebe Grüße an der Stelle, bekam ich es zum 16. Geburtstag.
Und damit hat deine Liebe zu?
Damit ging's los.
Damit ging's los und diese Liebe hat bis heute gehalten. Ganz offensichtlich.
Exakt.
Ja, und das kann ich wiederum sehr, sehr gut nachvollziehen. Da sind wir wieder d'accord.
Es ist halt die Musik, die einen in der Prägezeit erwischt hat, die einen dann auch oft bis ans Lebensende begleitet. Ist einfach so. Und ich bin ihm immer treu geblieben und werde das auch weiterhin tun. Vielleicht erwähnen wir noch kurz, bevor wir jetzt auf Bad 2 zu sprechen kommen, dass dazwischen noch ein Album war, 1986, Blind Before I Stop. Nur einfach der Erwähnung halber, dass dieses Album tatsächlich von Frank Farian produziert wurde.
Da Bonnie M. und Co.
Ja. Richtig, richtig. Ich glaube, man kann es vernachlässigen, wenn man nicht der absolute Über-Meatloaf-Fan ist, wie ich es bin. Natürlich habe ich es zu Hause stehen, auch in einer schönen Color-Variante. Ist auch noch zu bekommen, ohne Probleme. Aber es ist tatsächlich nicht das Album, weiß Gott nicht, mit dem ich anfangen würde, um jemandem Meatloaf nahezubringen. Es ist ein Duett mit John Parr da drauf, was mir recht gut gefällt.
Ja, John Parr, wer ist das nochmal?
John Parr ist Singer-Songwriter. St. Elmo's Fire sagt dir vielleicht was.
Ja,
einer seiner Single-Hits.
Alles klar, okay.
Gut. Ja, und dann sind wir schon bei Bad 2. Mit dem Cover, was du gerade angesprochen hast. Und hier reden wir tatsächlich von einem der größten Comebacks der Musikgeschichte. Platz 1 in Deutschland 50 Wochen, Platz 1 in Österreich 31 Wochen, 38 Wochen Platz 1 in der Schweiz, Platz 1 in den USA und in UK. Das ist schon eine Hausnummer. Und zwar nach einer Zeit, wo man Meatloaf nicht mehr zugetraut hat, noch irgendetwas Nennenswertes zum Rock'n'Roll-Kanon hinzuzufügen. Das war natürlich auch die Rückkehr von Jim Steinman an der Stelle. Ohne ihn wäre das nicht gegangen. Jim Steinman hat für dieses Album einige Songs neu geschrieben, hat aber auch eine ganze Menge aus seinem bisherigen Oeuvre, liegen gebliebenes, schon mal verwurstete, noch nicht erfolgreiches, nochmal recycelt für dieses Album. Und das hat Meatloaf noch einmal nochmal in neue Höhen befördert. Und wenn du heute Meatloaf sagst, das ist mir jetzt vorhin gerade so gegangen, als ich deiner lieben Gattin gesagt habe, wir machen heute Meatloaf, ne, hat sie sofort I'd do anything for love im Kopf. Das ist natürlich nicht unser Anspieltipp.
Nein, wir gehen nie den einfachen Weg, das ist ganz klar.
Lustigerweise, ein paar Jahre vorher hatte Jim Steinman ein Projekt, das hieß Pandora's Box, Original Sin. Und da waren tatsächlich auch einige Songs, die wir jetzt hier von Meatloaf nochmal neu eingesungen finden. Das ist das, was ich meinte mit Recycling.
Was ich daran so spannend finde, ist, dass mir Bad Out of Hell, großer Klassiker, etabliert, eines der erfolgreichsten Alben. Dann will man einen zweiten Teil draus machen und dann auch nochmal mit den gleichen Leuten. Das kann ja auch durchaus in die Hose gehen.
Richtig.
Das ist ja eine riesengroße Gefahr, dass man sich komplett lächerlich macht und so sogar etwas von dem Glanz, was dieses erste Album hat. Es gibt viele namhafte Beispiele, die genau da gnadenlos gescheitert sind. Und ich hätte auch, wenn ich das damals wahrgenommen hätte, kein Pfifferling drauf gegeben, dass das klappt.
Das ist richtig.
Nicht nach 16 Jahren oder was das war. Never ever. Das war aber dann offensichtlich hier ganz anders.
Ja.
Der Fall, ja.
Ich glaube, hier kamen mehrere Dinge zusammen. Einfach Jim Steinman kam als sehr erfolgreicher Songwriter aus den 80ern heraus. Er war, hatte quasi seine Marke gesetzt. Man wusste, man konnte ihm vertrauen. Dass das fast immer, ich sage jetzt ganz bewusst, fast immer Gold wird, was er so treibt. Und wir haben Meatloaf, der stimmlich wieder vorne dran war, der seine Stimme nochmal, ich würde nicht sagen, in neue Höhen katapultiert hat, aber auf altersbedingt auf einem hervorragenden Niveau das Ganze eingesungen hat. Ganz, ganz toll. Wie gesagt, I'd Do Anything for Love haben alle im Ohr. Deswegen nehmen wir was anderes. Wir nehmen Everything Louder Than Everything Else. They say I'm wild and I'm reckless. I should be acting my age. I'm an impressionable child in a tumultuous world. They say I'm at a difficult stage, but it seems to me to the contrary of all the crap they're gonna put on the page. Got a wasted youth is better by far than a wise and productive old age. A wasted youth is better by far than a wise and productive old age.
Ja, der Refrain muss natürlich jetzt 50.000 Mal wiederholt werden. Ne?
Richtig, sonst kommst du nicht auf die Länge dieses Songs. Ja, da hat Jim Steinman bei Wagner einfach sehr gut abgeguckt. Ne?
Ja, das habe ich auch mal gelesen.
Wasted youth,
ja, genau.
Is better by far than a wise and productive old age. Ne? Das ist allein diese Zeile atmet den Geist von diesem Musical Neverland, was Simon immer vor Augen gehabt hat. Und was letztendlich in dem Musical Bad Out of Hell mündete, ne? Diese ewige Jugend.
Kannst du vielleicht in drei Sätzen kurz erklären, worum geht es überhaupt in Bad Out of Hell?
In dem Musical?
Ja.
Ich fürchte, ich würde dich fast langweilen. Der Plot der meisten Musicals ist meistens sehr einfallslos, recht gewöhnlich. Also in diesem Fall geht's darum, dass es eben diese Gruppe von jungen Leuten gibt, die nicht altern können aufgrund eines genetischen Defekts oder eines Chemieunfalls oder was oder beides, keine Ahnung, was auch immer. Und da ist eben eine Liebesgeschichte zwischen dem städtischen Machthaber, der hat eine Tochter, zwischen dieser Tochter und dem Anführer dieser Gang. Ne, also quasi so eine, ja, ist das so eine Romeo und Julia Geschichte vielleicht schon? Und ja, in diese Handlung sind halt die Songs eingewoben.
Also dieses Album ist wahrscheinlich dann auch das Beste, was er seit Bad Out of Hell Teil 1 gemacht hat, ja. Und es ist tatsächlich ein kreativer weiterer Höhepunkt, die beiden zusammen erreichen. Beide nochmal at its best, 16 Jahre, 17 Jahre später. Und das Album ist zu Recht auch so erfolgreich, ja. Also es ist, die Musik ist gut, der Gesang ist gut. Es war aus welchen Gründen auch immer ein absoluter Volltreffer und die Rechnung ist voll aufgegangen. Kann man das
nachher
so sagen?
Aber erstaunlich ist es schon, oder? Ich würde sagen, dass beide Alben eigentlich, was ihr Release-Datum betrifft, eigentlich komplett gegen den Zeitgeist, gegen den musikalischen Zeitgeist gebürstet waren, oder? Wenn du mal so überlegst, Bad Out of Hell 1, 1977. Wir kommen aus der Disco-Ära. Der Punk ist schon da. Der Punk macht den Prog-Rock gerade kaputt. Und in dieser Zeit kommt Bad Out of Hell 1. Ja, und dann, 16 Jahre später, 1993, ne, Europa versinkt im Techno. Ich hatte teilweise so als
Grunge,
als Viva- oder MTV-Gucker nicht das Gefühl, dass Anfang der 90er Rockmusik noch so eine Bandbreite hat, zumindest auf den Musiksendern oder im Mainstream. Also und dort dann eben so ein bombastisches Rockalbum zu platzieren.
Ja,
das ist ihnen also zweimal gelungen,
ja, ja,
auf die Art und Weise.
Wobei seine Musik ja eh zeitlos ist. Also wenn sie Bezug nimmt, dann nimmt sie Bezug auf die 50er.
Ja.
Ne? Aber ansonsten, ne? 77 und 93, wenn die beiden Alben nebeneinander legst und spielst es einen dritten vor, der wird ja nicht sagen, ach, das ist aus den 90ern, das ist aus den 70ern, oder?
Ja, aber wenn du jetzt hier gerade in unserem Anspieler die Keyboards gehört hast, dann klang das schon ziemlich nach 90er, fandst du nicht?
Okay. Ja.
Also, so erfolgreich sollte kein Meatloaf-Album danach mehr werden. Er muss natürlich sehr schnell was nachlegen. Welcome to the Neighborhood, übrigens das ist ein Cover, was mir sehr, sehr gut gefällt, er musste größtenteils ohne Steinman-Songs auskommen. Es gab welche drauf, zum Beispiel Original Sin, kommt aber wieder von diesem Pandora's Box-Album, also was Recyceltes. Trotzdem würde ich sagen, dass wir daraus nichts spielen. Obwohl das ein Album ist, das mir sehr gut gefällt. Aber aus dem Nachfolgenden würde ich dir gern was vorspielen. Wir springen mal ins Jahr 2003. 2003 hat Meatloaf ein Album gemacht, Couldn't Have Said It Better. Und das wurde so schlecht beworben, dass der Musikmarkt davon nicht großartig Notiz nahm. Auch die Videos waren nicht mehr so riesig produziert, wie man das bei Bad Out of Hell 2 jetzt noch. Da hatte man ja die Taschen voll. Da wurde ja, sagen wir mal, die Marketingmaschine wirklich krass bedient. Das war jetzt bei diesem Album nicht mehr so. Also hier war der Stern schon wieder ein bisschen am Sinken. Nichtsdestotrotz ein tolles Album und ich würde sehr, sehr gerne den Titelsong daraus vorspielen.
Also spätestens im Refrain ist wieder der alte Meatloaf-Vibe dabei, der catcht einen wieder. Aber man merkt schon die Produktion. Damit sind wir in den 90ern angekommen. Das klingt schon ein bisschen anders als die.
Und dabei sind wir schon im Jahr 2003.
Ach Scheiße. Ja, alles klar. Ja, sehr gut.
Couldn't Have Said It Better musste komplett ohne Steinman-Beteiligung auskommen. Man merkt aber an diesem Stück, dass man sehr wohl versucht hat, diesen Steinman-Sound, der ja auch ein Stück weit ein Meatloaf-Sound geworden ist, zu imitieren.
Mhm.
Jetzt für diesen Song waren das zum Beispiel James Michael und Nikki Sixx von 6AM, wenn dir das was sagt. Gut, dann sei das nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnt. Also er musste halt Songschreiber um sich versammeln, die eben ihm Songs auf den Leib schneidern, die vielleicht ein bisschen Steinman-esk rüberkommen. Am besten oder am weitesten getrieben hat das eigentlich Diane Warren, die man als Songwriterin kennt, zum Beispiel von Celine Dion oder auch den Titelsong von Star Trek Enterprise komponiert hat und so. Die konnte zum Beispiel in dem vorherigen Album Welcome to the Neighborhood, hat sie diese Ballade I'd Lie for You and That's the Truth komponiert. Und da könnte man fast meinen, für eine Sekunde oder zwei, das ist ein Steinman-Song. Es ist einfach bloß stilistisch gut kopiert.
Ja, das ist immer das Problem von Leuten, da fällt mir natürlich Elvis zum Beispiel ein, die selbst nie geschrieben haben oder Robert Plant auch nie selbst geschrieben haben, sondern immer für sich was schreiben lassen mussten. Und das macht dich in gewisser Weise natürlich abhängig auch von anderen. Und wenn du da mal eine Erfolgsformel gefunden hast, wie ganz offensichtlich er und Jim Steinman, und dann bist du da ein bisschen sklavisch dran. Auch vor allen Dingen, wenn du andere Leute dir ranholst in dein kreatives Team und sagst, bitte schreibt so wie Jim Steinman. Das ist schon schwierig, ne?
Ja. Schlimm ist, wenn du irgendwann nur noch das Gefühl hast, du musst Erwartungen erfüllen. Dass die Leute einen gewissen Sound erwarten. Meatloaf hat ab und zu mal versucht, damit zu brechen. Hat zum Beispiel, das käme dann später in 2010, mit Hang Cool Teddy Bear nochmal ein ganz anderes Album hingelegt, wo sehr viel Gastmusiker auch dabei waren. Brian May war dabei. Hugh Laurie, Dr. House, saß in einem Song am Piano. Und James Michael hat, glaube ich, auch den einen oder anderen Song noch beigetragen. Aber das klang tatsächlich fast nicht wie ein Meatloaf-Album. Ich würde sagen, bei Couldn't Have Said It Better von 2003 ist das noch mehr ein Meatloaf-Sound. Obwohl eben die Songs auch kürzer sind. Ne? Es sind nicht mehr diese 7, 8, 9, 10 Minuten langen Songs, die wir von den Bad-Alben kennen. Es kam ja 2006 sogar noch ein drittes Bad-Album raus, an dessen Produktion Steinman überhaupt nicht beteiligt war. Es waren einfach nur ein paar Songs von ihm und die andere Hälfte der Songs waren von Desmond Child, glaube ich. Und der war dann auch für die Produktion verantwortlich.
Wie ist das denn? Wie ist das Album?
Das dritte Bad-Album?
Ja.
Also ich mag es sehr. Ich habe aber in Interviews hinterher gelesen von Meatloaf, dass sie sich sehr schnell von dem Album distanziert hat. Und dass es eben Bad Out of Hell 3 hieß, Bad Out of Hell 3, The Monster is Loose, hat auch zu einem weiteren Zerwürfnis zwischen Meatloaf und Steinman geführt. Weil Steinman war der Ansicht, Bad Out of Hell, das ist meine Trademark, das ist mein Markenrecht. Na, du kannst nicht einfach ein Album machen und es Bad Out of Hell nennen, bloß weil du Meatloaf bist und dein Name größer auf dem Cover draufsteht. Das sind meine Songs, es ist meine Welt, es ist mein Trademark. Man hat sich dann irgendwie geeinigt. Und Meatloaf hat in den späteren Jahren immer wieder betont, dass diese Streitereien, die er und Steinman hatten, ne, damals Anfang der 80er und dann jetzt auch in den 2000ern, dass das im Endeffekt immer nur Streitereien zwischen Anwälten war. Es ging nie um deren Freundschaft, die wäre everlasting gewesen.
Ja, also du hast gesagt, dir gefällt das Album. Was sagen denn andere? Wie?
Also es war kommerziell erfolgreich. Mhm. Mir fehlte beim Bad 3 so ein bisschen die Seele. Also wenn ich emotional beim ersten Bad-Album, beim zweiten Bad-Album richtig mitgehe, war das dritte mir fast ein bisschen zu clean. Aber es gibt durchaus Songs darauf, die mir sehr gut gefallen. Zum Beispiel hat Meatloaf Bad for Good von diesem Steinman-Solo-Album gecovert für das dritte Bad-Album. Weil der Song gehört eigentlich auf ein Bad-Album. Also hat das gecovert. Und das ist auch richtig gut geworden. Lustigerweise gefällt mir am allerbesten auf dem dritten Bad-Album ein Song, den Steinman nicht geschrieben hat, sondern den Desmond Child geschrieben hat, nämlich Blind as a Bat. Blind wie eine Fledermaus. Und wenn man auf den Text achtet, geht, also mir ging der sowohl, mir ging es musikalisch nahe als auch textlich.
Also du würdest sagen, ein würdiger Abschluss dieser Trilogie?
Es hätte schlimmer sein können. Natürlich ist es mir, ich bin genauso ein großer Meatloaf-Fan, wie ich ein Jim Steinman-Fan bin. Ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden. Sie sind Brüder im Geiste. Und sie haben sich auf eine Weise ergänzt, wie es in der Musikgeschichte wahrscheinlich sogar seinesgleichen sucht. Deswegen hätte es mir wahrscheinlich besser gefallen, sie hätten das Ding von vorne bis hinten gemeinsam gemacht und dann hätte es vermutlich auch ein bisschen anders geklungen. Deswegen habe ich das total übersprungen, dieses Album, weil mich da Couldn't Have Said It Better fast ein bisschen mehr catcht. Und für mich ist das total, total underrated. Das ist vollkommen untergegangen, dieses Album. Und das finde ich richtig, richtig schade. Das bedeutet, wir kommen jetzt schon zum letzten Anspieltipp, oder? Wir springen also jetzt quasi in das letzte Lebensjahrzehnt von Jim Steinman und Meatloaf. Und sie haben noch ein letztes Mal was zusammen gemacht. Ich überspringe jetzt quasi hier Hang Cool Teddy Bear von 2010 und Hell in a Handbasket von 2011, wo das erwähnte Cover von California Dreaming drauf war. Vollkommen unnütz. Ich möchte stattdessen über Braver Than We Are sprechen. Alle Songs noch ein letztes Mal von Jim Steinman. Allerdings Meatloaf stimmlich nicht mehr auf der Höhe. Trotzdem gefallen mir die Songs auf dem Album recht gut. Und was Meatloaf trotz, sagen wir, nachlassender Stimmengewalt immer noch hinbekommt, ist, den tragischen Helden zu spielen. Also, ich würde sagen, stellenweise singt er diese Songs auf dem Album nicht mehr. Er performt sie nur noch, er spielt sie nur noch. Aber das macht er mit einer Eleganz, mit einer Zerbrechlichkeit und mit Würde. Und deswegen gefällt mir das Album immer noch gut und es dreht sehr viele Runden auf meinem Plattenteller. Braver Than We Are beginnt übrigens mit dem allerersten Song, den Steinman je geschrieben hat. Who Needs the Young? Wer braucht die Jungen? Kommt tatsächlich auch im Musical Bed Out of Hell vor. Und das finde ich schön, dass Meatloaf das gecovert hat. Das fängt erst wie ein Rocksong an und dann ändert es seinen Rhythmus und klingt, keine Ahnung, mehr so wie, ja, fast wie eine, ja, wie eine Kabarettnummer. Total interessant, wenn man sich das mal reinzieht. Aber das habe ich jetzt als Anspieltipp nicht mitgebracht. Es sind natürlich ein paar Balladen drauf, ein paar Duette sind da drauf. Ein Cover von Sisters of Mercy ist drauf, weil da ja Jim Steinman auch mal ein Album von Sisters of Mercy gecovert hat und auch einen Song beigesteuert hat. More ist da drauf von Sisters of Mercy. Aber ich möchte die allerletzte Nummer auf diesem Album als Anspieltipp noch hier mit reinbringen, um diese Podcast-Episode fast zu beschließen, weil die auch ein bisschen mehr Tempo hat, nämlich Train of Love.
Ja, hört man, stimmlich ist er nicht mehr auf dem Höhepunkt seines Schaffens deutlich zu hören. Und ich
aber der Song hat richtig Drall, oder?
Das ja, der Song hat Drall, aber man merkt, also hier hört man, er ist jetzt endlich in den 90ern angekommen. Nein, Entschuldigung, guck nicht so ernst. Nein, man merkt ein bisschen die modernen Produktionsmethoden, die haben ihn jetzt erreicht. Ja, es klingt 2016 deutlich
klang,
anders.
2016 klang er jetzt einfach so. Ja. Und ich bin eigentlich fast froh, dass er kein weiteres Album aufgenommen hat.
Okay.
Und umso froher bin ich, dass er dieses letzte Album mit Jim Steinman nochmal aufgenommen hat. Obwohl Jim Steinman damals, muss man sagen, jetzt sage ich schon damals, 2016, auch nur noch remote zugeschaltet war. Das heißt, er saß nicht mehr im Studio. Auch Jim Steinman war irgendwann in einer Situation, wo er vielleicht kaum noch das Haus verlassen konnte. Und Jim Steinman starb ja auch 2021, Meatloaf ein Jahr später.
Und das Album selber, ansonsten ein würdiger Abschluss seiner Karriere, sozusagen?
Der würdige Abschluss der Karriere wäre vermutlich dann Bad 3 gewesen, wenn man mich jetzt fragt. Da hätte er Schluss machen können. Hank Cool Teddy Bear war noch ein interessantes Experiment. Stimmlich war da auch noch einiges okay. Danach ging es rapide bergab. Ich freue mich als Meatloaf-Fan einfach nur so, dass er mit Jim Steinman nochmal eine Reunion geschafft hat und dass die nochmal, ja, ein paar Songs, dass er nochmal ein paar Songs von ihm gesungen hat. Auch wenn die Auswahl natürlich immer kleiner wurde. Steinman musste hier ziemlich weit zurückgreifen. Ich sagte gerade Who Needs the Young. Das war der erste Song, den Steinman geschrieben hatte. Train of Love stammt meines Erachtens auch aus den 70ern. Da habe ich, glaube ich, mal irgendwo ein Demo gehört. Also da musste man schon einiges zusammenkratzen, was Meatloaf jetzt hier nochmal für das letzte Album der beiden einsingen konnte. Mhm. Und natürlich musste man die Songauswahl auch dementsprechend treffen, ob Meatloaf das immer noch hinbekommt. Ne? Da ist zum Beispiel noch einer dieser überlangen Songs drauf, Going All The Way. Da kämpft er sich schon durch. Mhm. Und da hat er sogar schon zwei Duettpartnerinnen an der Seite, nämlich Alan Foley und Carla DeVito, die beide nochmal mit ihm zusammen gesungen haben. Alte Weggefährtinnen von ihm, sowohl bei Albenproduktionen als auch auf Tour. Und naja, zu dritt haut das irgendwie hin, weil die beiden Damen sehr schön singen kann. Aber er brummt sich da so ein bisschen durch diesen langen Song. Andere Songs auf dem Album gefallen mir deutlich besser. More jetzt nicht so. Aber da ist noch das ein oder andere Duett drauf, was mir sehr, sehr gut gefällt. Who Needs the Young ist großartig. Train of Love, deswegen habe ich es ja ausgewählt, ist eins meiner Highlights auf diesem Album.
Ja, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, nochmal ein Thema, was auch immer wieder thematisiert wird im Zusammenhang mit Meatloaf. Das ist seine Schauspielkarriere. Mhm. Also ich habe ja ihn als Eddie erlebt in der Rocky Horror Picture Show, durchaus sehr beeindruckend, aber sehr kurz. Und dann wird immer wieder genannt sein Auftritt in dem Kultfilm von David Fincher, Fight Club, wo er meiner Ansicht nach eine sehr traurige Rolle hat, aber die wird immer wieder hervorgehoben. Hm. Ansonsten bleibt bei mir nicht viel hängen, Meatloaf als Schauspieler. Wie siehst
natürlich,
du das?
Er hat sich natürlich nicht nur auf der Bühne als Schauspieler gesehen, genauso wie er in seinen Songs, für seine Songs geschauspielert, performt hat. So ist er in sich drin immer ein Schauspieler gewesen, der seiner Meinung nach auch in Film und Fernsehen stattfinden sollte. Und ich finde, Fight Club ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass er das auch wirklich drauf hat, wenn da die richtige Rolle da ist für ihn. Ne? Also ich glaube, niemand anders hätte das so gut spielen können wie Meatloaf. Diese wuchtige Erscheinung, die ja auch noch verstärkt wurde durch einen Fettsuit, den er tragen musste, weil er musste ja auch noch Brüste haben in dieser Rolle. Und eben diese Zerbrechlichkeit, der tragische Held, der Verlierer, der immer auf der Suche war nach seiner Würde. Das ist eine Rolle, die Meatloaf auf den Leib geschneidert scheint. Und das hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer. Und die Kritik war voll des Lobes für diese Rolle. Aber abseits, glaube ich, gibt es auch genug Beispiele dafür, wo Meatloaf jetzt nicht hätte mitspielen müssen. Auch in den 80ern hat er so ziemlich jede Film-Fernsehrolle angenommen, die er kriegen konnte, einfach um sich über Wasser zu halten. Viel davon ist verzichtbar. Er hat noch ein paar lustige Nebenrollen-Gastauftritte gehabt, zum Beispiel bei Monk oder, glaube ich, auch bei Dr. House. Das war immer sehr unterhaltsam, weil da hat er auch immer sein Können in die Waagschale geworfen, was natürlich meistens für so einen kleinen Gastauftritt vollkommen überdimensioniert war. Aber er hat es gut gespielt. Fight Club ist aber wirklich, das ist eine Sternstunde. Wer ihn noch nicht gesehen hat, müsste man ja eigentlich sagen, guckt euch diesen verdammten Film
an. Auf jeden Fall, ja.
Mhm. Ja. Tja, mein lieber Raul, da würde ich fast sagen, wir neigen uns jetzt wirklich dem Ende dieser Podcast-Episode. Da möchte ich ja fast fragen. Ich bin ja nicht angetreten, um dich heute zu bekehren, sondern trotzdem würde mich interessieren, konnte ich dir diese Scheibe Hackbraten, die ich dir hier kredenzt habe, konnte ich dir die irgendwie schmackhaft machen? Konnte ich sie gescheit würzen? Stimmte das Verhältnis aus Hack und Semmelbrösel?
Also abgesehen davon, dass wir Hunger haben und gleich essen werden, kann ich diese Frage nur mit Ja beantworten. Du hast ja hoffentlich gemerkt, ich habe ja viele Zwischenfragen gestellt. Ich habe vorher mir auch ein bisschen was angelesen. Ich finde den Typ total interessant und spannend und auch die schwierige Jugend, die er hatte und das Gewichtsproblem, mit dem er zu kämpfen hatte und was er dann daraus gemacht hat. Ich habe heute noch mal kurz gelesen, dass er ja alles andere als ein Social Guy war. Der ist dann auf seinem Hotelzimmer geblieben und Partys waren für ihn Horror, sondern er ist für sich geblieben. Er hat gesagt, er hat das deswegen auch gelernt, weil früher die ganzen Mamis gesagt haben, spiel nicht mit diesem Jungen. Insofern musste er einen Großteil seiner Jugend wohl alleine verbringen. Das macht ja einen großen, hinterlässt ja einen großen Eindruck und prägt dann ja fürs Leben.
Aber Ende der 70er, um das einzuschieben, hatte er tatsächlich doch einige Drogen- und Alkoholexzesse. Mhm. Ist aber, wenn ich das richtig gelesen habe, in den 80ern dann irgendwann auch trocken geblieben und sauber geblieben. Aber ich glaube, dass er vor allen Dingen deswegen irgendwann kein Partytier mehr war, um überhaupt die Konzerttourneen durchzustehen. Mm, ja. Also er hat, glaube ich, mal bei Stefan Raab gesagt, als er für Bad 3 auf Promotion Tour war, bei Stefan Raab in der Sendung hat er gesagt, dass er zwischen den Auftritten, also wenn zwischen den großen Konzerthallenauftritten, wenn da ein Tag Platz ist, der da auch sein muss, dass er an diesem Tag nicht redet, um seine Stimme zu schonen. Ja. Das macht dich natürlich für Social Life ein bisschen ungeeignet.
Ja, ja, klar. Also um deine Frage abschließend zu beantworten, ich sag ja, es hat gut geschmeckt. Ich fand es hochinteressant. Ich werde ihn von meiner Hassliste runternehmen.
Oh Mensch, Sieg auf ganzer Linie.
Ich werde kein großer Fan sein.
Ich bin gerade zwei Köpfe gewachsen. Siehst du das?
Aber es war ich kann mir keinen besseren vorstellen, um mir diesen Einstieg in diese für mich eher fremde Welt vorzubereiten. Das ist ja wunderbar gelungen. Ich muss mich ganz herzlich bedanken. Und siehst du, im linken Auge habe ich eine klitzekleine Träne.
Oh, dann tröste ich dich jetzt mit drei weiteren Songs. Ich habe da noch ein paar Balladen.
Ich glaube, wir müssen jetzt, ist schon so spät. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Ach, das gibt's ja gar nicht. Dann sagen wir mal Tschüss, Lars. Lieben Dank, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
Das wollen wir gemeinschaftlich hoffen. Pass auf dich auf.
Ja. Ciao, 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 ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.